Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club, den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf, also reinhören, lohnt sich. Und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling.
Hallihallo und herzlich willkommen hier zurück im guten alten Catch Club. Ihr habt es in der Leiste hier richtig gesehen, wir sprechen über Ring of Honor, denn die hatten den letzten Pay-Per-View des Jahres am Start. Und deswegen begrüße ich, wenn wir hier schon von Ehre reden, meine beiden werten Kollegen hier im Catch Club, denn wir machen das Sandwich wieder voll und sprechen im Dreiergespann über diese Show. Dazu sage ich zuallererst ganz herzlichen Hallo hier an den Marcel.
Moinsen!
Und zu anderer Stelle natürlich der Dieter.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Guten Tag, ihr beiden. Ja, wir sind hier wieder zusammen, zu dritt. Und sprechen im Cast of Honor über Final Battle 2022, dem letzten Ring of Honor Pay-Per-View in diesem Jahr. Und quasi auch der letzten AEW-Großveranstaltung in diesem Jahr, wenn man so will. Aus dem College Park Center in Arlington, Texas. Da fand das Ganze statt. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen. Es gab ja ganz am Anfang noch die Pre-Show, die Zero Hour. Hat von euch einer die gesehen?
Nö.
Mit einem halben Auge, so wie ich halt auch eine Episode Dark teilweise einfach nebenher laufen habe, ohne wirklich hinzugucken, manchmal für Minuten im anderen Tab bin oder sowas. Also ja.
Ich hab's,
nicht, dass ich da irgendwas bewerten könnte.
Ja, ich hab's gesehen, weil den Vorteil hatte halt die Show, hat schon um 22 Uhr unserer Zeit gestartet. Dementsprechend hat die Pre-Show dann eine Stunde vorher halt angefangen, um 9. Das war eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, das hatte auch den Grund, weil irgendwie noch Football oder so abends lief.
Nee, UFC lief abends.
Ah, UFC war, stimmt.
Fuck, dann hätte ich sie ja auch live gucken können, Alter. Weil ich war spontan an dem Wochenende oben an der See. Aber halt logischerweise schon relativ früh auf dem Zimmer, weil mit den Eltern und die sind halt nicht so bis nachts unterwegs. Verdammt! Hätte ich das mal gewusst.
Ja, wie gesagt, die Pre-Show gab's dann auf YouTube live und die Hauptshow dann auf Fight TV, also so wie immer eigentlich. Dann gibt auch nicht viel zu sagen zu der Pre-Show. Der Opener war ganz nett mit Jeff Cobb gegen Mascara Dorada. Das war ganz nett. Das dritte Match Willow Nightingale gegen Trish Adora fand ich auch ganz gut. Und der Main Event war dann Top Flight, also Dante und Darius Martin, die wieder jetzt zusammen sind, nachdem ja, ich glaube, Darius Martin war es, aus der Verletzung wiederkommen. Und sie trafen auf das Kingdom, also das OGK, Matt Taven und Mike Bennett. Das war auch ganz cool mit einem nicen schönen Finish, aber ja, ne, also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht geguckt, wenn ich es jetzt nicht live gesehen hätte, also war jetzt auch nichts ganz Besonderes dabei oder irgendwas Must-See, wo man jetzt noch lange drüber reden kann. Deswegen würde ich sagen, wir jumpen einfach direkt in die Main-Show. Es sei denn, irgendjemand von euch hat noch gerade was hinzuzufügen.
Nö. Ja doch, Kingdom ist, wenn sie wollen, ein gutes Tech-Team tatsächlich.
Ja, wenn sie wollen, das stimmt.
Ja, bei denen ist so ein bisschen Hit or Miss, habe ich das Gefühl.
Impact rumhängen.
Ich habe bei denen das Gefühl, dass so ein bisschen Hit or Miss. Entweder ist es ein richtig starkes Match oder du bist so, boah.
Ja, das
zumindest von deren Seite aus.
Das ist richtig. Einen Vorteil hatten die beiden aber, die kamen nämlich mit der Kingdom-Theme raus, die auch die Adam Cole-Theme innen drin hat. Also, das war nice. Obwohl Adam Cole schon seit, keine Ahnung, wie lange nicht mehr im Kingdom ist. Aber egal.
Ja, und wenn ich es richtig gelesen habe, aktuell auch noch nicht mal feststeht, ob er überhaupt jemals wieder richtig catchen kann, ne?
Das steht wohl noch in der Schwebe, das ist korrekt. Die Verletzung ist wohl doch schlimmer als erwartet.
Ja.
Scheiße. Nacken oder was war das nochmal?
Ich glaube Nacken, ja.
Ja, müsste.
Irgendwie sowas Nacken, vielleicht auch in Kombination mit einer Gehirnerschütterung, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber genau, es steht da wohl auf jeden Fall, also Karriereende steht zumindest auch im Raum.
Adam Cole.
Scheiße.
Injury. Mann, fuck, das ist jetzt wirklich ärgerlich.
Ja. Leaving people very concerned. Oh ja, ich will keine scheiß Cookies. Ja, ich will alle ablehnen, du brauchst nicht den dritten Pop-Up dazu machen. Ja, Serious Concussion steht hier nur. Bei TJRWrestling.net, weil jetzt der erste Artikel aufgepoppt ist.
Ja, gut. Hoffen wir natürlich das Beste für den guten Mann.
Definitiv.
Schade, dass er nichts an den Zähnen hat, weil dann hätte er jemanden, der sich darum kümmert.
Wow.
Aber ja, springen wir dann in die Show. Es ging dann los mit einem Tag-Team-Match, was dann noch ein bisschen relativ spontan auf die Karte gesetzt worden ist. Und zwar die La-Faktion Ingobernable in Form von dem Leader Rouge und Dralistico, der schaut auch vorbei, machte sein Ring of Honor-Debüt. Den haben wir, Dieter und ich, haben den da schon besprochen beim King of Indies, da war er auch am Start.
Daher kam mir der Name bekannt vor.
Ist ja auch einer der Brüder von Rouge, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Ja, genau wie Dragon Lee.
Genau,
ne?
ja, Dragon Lee ist ja bekannt, bei Dralistico war ich mir nicht ganz sicher. Er ist ja der originale. Ich habe da schon so ein schönes Bild zugetwittert, wo sie mit Mystico, Sin Cara, Dragon Lee das Spider-Man-Meme nachgemacht haben, weil keiner einen Plan hat, wer von denen wer ist. Aber naja. Und sie wurden begleitet natürlich von Jose the Assistant und von dem neuesten Mitglied von La Faction Ingobernable, nämlich Preston Vance, der auch den Trend gebrochen hat, nämlich weil er kein geiler Playboy-Ficker unter seiner Maske ist. Und sie trafen auf.
Das heißt, den Trend gebrochen hat. Also jetzt mal ganz offen gesprochen, der Typ ist, das ist ein unfassbar attraktiver Typ. Also muss man mal ganz ehrlich so sagen.
Ja gut, sehe ich jetzt nicht so, deswegen habe ich es gesagt, aber ist ja auch egal, ist ja auch Geschmackssache.
Ja, also, ne, ja, ich bin jetzt auch keiner, der auf Männer abfährt, aber ja. Trotzdem kann ich objektiv anmerken, dass der Typ halt nicht hässlich ist.
Nee, das ist richtig. Also ich habe auch ganz halt überlegt, an wen er mich erinnert vom Gesicht, aber ich kam nicht drauf.
Wüsste ich jetzt auch nicht. Na gut, aber wir sind nicht hier, um über die Attraktivität von irgendwelchen Wrestlern zu sprechen. Eigentlich sind wir nur dafür da, aber egal. Also, die Gegner der La-Faktion Ingobernable waren dann das High-Flying-Tag-Team aus Blake Christian und dem neuesten Signee von AEW, A.R. Fox. Ja. Dina, fang doch bitte an, deine Gedanken zum Match.
Ja, ging gut. War gut. Ich finde AR Fox halt fantastisch.
Bester Mann.
Dafür, dass der Typ halt 35 ist und schon seit 15 Jahren wrestelt und eigentlich so ein Indie-Wrestler von den mit 2-10ern ist.
Ja.
Aber jetzt plötzlich einen Vertrag kriegt.
Ja.
Und der muss für mich auch definitiv richtig ins ROH-Produkt einintegriert werden. Da ist
der passt perfekt. Da so Ding. Perfekt rein, Alter.
Ja.
Und, ja, das Match waren, ja, gute Aktionen von den Faces, hier mit Heel Shenanigans.
Ja.
Ja, und das Finish, ja, das ist halt, wenn du aus der Familie Rouge kommst. Andrade, Rouge, Dralistico, wie sie alle heißen, nee, gepinnt werden wollen wir nicht. Das heißt, wir kicken bei 3,01 aus und zerstören danach die Faces.
Ja, ey, also, was war da denn los, ne? Also, bis dahin war das Match ja echt gut, ne? So ein schönes Hin und Her, halt die Heels gegen die Highflyer. Ja, aber dieses Finish, ne? Air Fox wollte ja zum 450 gehen, beziehungsweise hat den ja auch gezeigt. Pinnt dann halt natürlich danach Dralistico. Und der Referee zählt halt durch.
Ja.
Ja. Air Fox war genauso überrascht wie alle Leute, die das gesehen haben. Ja, was ist da passiert? Ist es halt wirklich, Referee hat verkackt und hat einfach durchgezählt? Sollte das Finish sein und, wie du schon sagst, die Familie Rouge geht dann halt auf in ihr eigenes Business und kicken dann halt bei 3, irgendwas aus? Ja, also.
Denkt man tatsächlich Zweiteres?
Es würde mich nicht überraschen. Das passt halt auch einfach zum Finish, ne? Danach gehen sie halt noch Also es würde mich auch nicht überraschen, wenn der Referee es verkackt hat, weil du siehst danach halt, wie die beiden dann noch hart wirklich auf die Faces losgehen, um so ein bisschen halt das Momentum wieder zu generieren, das sie halt verloren haben. Sind auch ein bisschen sehr hart rangegangen. Es gab dann auch, ich glaube, gegen Blake einen Unprotected Chairshot an den Kopf.
Ja, ja.
Also die sind ja dann echt Nüsse gegangen. Ja gut, ob das jetzt sein muss, ne? Aber so ist das halt, wenn man sich mit der Lachfaktion anlegt.
Also mein erster Gedanke war, also ich habe erstmal zweimal zurückgespult, weil ich dachte, was? War das jetzt ein cleanes Finish? Ist der nicht vorher ausgekickt oder sowas? Dann, ob das halt gebotcht war oder nicht. Und mein Gedanke danach war, dass du vielleicht schon dadurch die erste Storyline, wenn ROH TV losgeht. Oder deren Watch ROH heißt es, glaube ich, an den Start geht und sie wieder eine Weekly machen. Dass du da schon die erste Storyline quasi mit aufgebaut hast, die nicht irgendwie bei AEW stattgefunden hat.
Ja.
So, das war dann so mein Gedanke. Weil ich auch in dem Moment gar nicht auf dem Schirm hatte, wie die Rouges so drauf sind. Wenn es darum geht, auch mal eine Niederlage einzustecken.
Ja, die haben ja oft, sehr oft leider Rückenschmerzen.
Ja.
Ja, also war komisch. Das hat das Match dann halt auch irgendwie weird gemacht, weil, also davon abgesehen, also davon fand ich es echt, fand ich es echt cool. Also jetzt kein überkrankes Ding oder sowas, aber eigentlich ein ganz cooler Einstieg in die Show, soweit halt, so ein schönes High-Flying-Dings. Aya Fox und Blake Christian gefallen mir ganz gut als Tag-Team.
Jo, vor allem, ich finde auch, dass so ein Blake Christian, der wäre auch halt bei Ring of Honor super aufgehoben. Da muss er nicht mehr zu GCW. Wenn du bei Blake Christian aufs Cage-Match-Profil gehst, steht da Ring of Honor.
Ja, aha. Das macht ja auch Sinn, ne, also.
Er war ja auch schon bevor dem Ende von Ring of Honor schon mehrfach da gewesen.
Ja. Nee, finde ich gut. Also, du, freut ja. mich. Ja. Also.
Er ist halt auch der perfekte Guy für sowas. Oder für Ring of Honor. Wie so viele andere, die man durch GCW und die Indies kennt. Ist halt der perfekte Zwischenschritt zwischen dem ganz großen Mainstream und irgendwo in den Indies versauern. Da können die sich Erfahrung holen, auch schon mal so mit, wie man richtig mit TV-Kameras arbeitet und so weiter. Und sich damit dann akklimatisieren und dann irgendwann in ein paar Jahren so diesen ROH kann dann so ein bisschen wie NXT funktionieren. Teilweise.
Ja, das sollte halt generell, denke ich, der Plan einfach hinter ROH sein. Dass du halt nochmal vielleicht viele Leute, die bei AEW halt gerade nicht zum Zuge kommen, weil das Roster einfach so groß ist, dann einfach dahin können, um dann halt trotzdem einfach ein bisschen
Spotlight zu kriegen.
Genau.
Dann kann ja Marina Shafir dahin, um Wrestling zu lernen.
Ja, zum Beispiel.
Solange es nicht so ist wie bei NXT, wo sobald jemand mal ein bisschen länger Champion ist, also NXT Champion ist, ich wollte gerade sagen World Champion, aber der heißt ja gar nicht so, und dann verliert und du weißt, alles klar, der ist jetzt raus bei NXT, in 2 Wochen sehen wir den im Main-Programm. Solange es nicht so ist, bin ich damit vollkommen fein.
Ja.
Ja. Da müssen wir eh gucken, können wir am Ende sprechen, müssen wir eh gucken, wie das, wie sich das entwickeln wird, also.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Ja, sollen wir zum nächsten Match springen, liebe Freunde?
Ja, ich würde auch noch meine 2 Cent zu dem Match, abgeben.
Entschuldigung, bitteschön.
Weil, also eigentlich kann ich euch nur zustimmen, das war ein schöner, flotter Opener. Und wir hatten schon so oft, dass es genau ein Opener, damit eine Crowd von Sekunde 1 drin ist.
Yes.
So ein flottes Match mit viel Action, auch mit dem einen oder anderen Highspot und so weiter, dass du als Crowd sofort bist, alles klar, ich bin drin in der Show. Und nicht halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du das Pure-Title-Match oder Pure-Match an Anfang der Show packst, holt halt nicht jeden sofort ab. Das passt halt mehr in die Mitte. Aber so ein, ist halt genau wie ein 4-Way in Opener zu packen, mit High-Flyern. Ist halt perfekt.
Ja. Das ist korrekt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und,
Kommen wir zu Googly Eye Athena.
Ja, ich hab die ganze Zeit gerätselt, was das für ein Cosplay ist. Ich hab's aber nicht, herausgefunden.
Ich hab dir doch geschrieben, was das ist.
Hast du? Was ist es denn?
Ich hab doch geschrieben, Schlussverkauf im Dieter.
Ach so, ja, stimmt.
Man muss aber sagen, ihr Outfit, also dieses Googly Eye, von weitem sah es irgendwie cool aus, so mit so einem dritten Auge. Aber sobald man näher rangezoomt war, sah das so Panne aus, Alter.
Ja,
als hätte man irgendwie so ein Googly auf den Schrank geklebt.
Hätte ihr,
Ich finde es bei...
Ja?
Sorry, sag du.
Nee, erzähl.
Ich finde es bei Fida eh so geil, wenn die da noch mit ihren mit ihrem Flügelrucksack zum Ring kommt. Wenn du auf der Stage siehst, wie dann eine Person hinter ihr steht und wartet, dass sie das abnehmen kann.
Ja.
Diesen Rucksack und die dann auch teilweise einfach keine Lust hat, dann abzunehmen. Und die stehen da so, ey, gib mir das Ding, du musst zum Ring.
Ja,
Aber diesmal hatte sie diesen Rucksack gar nicht, ne?
Nee, hatte sie diesmal nicht. Hatte sie nicht. Dafür hatte sie ja einen auf Matt Sydal gemacht und opened her third eye. Wenn ihr ihre Gegner jetzt auf die Stirn gehauen hätte, wäre das dann ein Eye-Poke gewesen, oder?
Eigentlich?
Aber ja, ihr habt es vielleicht gerade schon herauskristallisiert. Der ROH Women's World Title stand auf dem Spiel. Die Championesse Mercedes Martinez ist wieder da, nachdem sie die letzten paar Wochen ein bisschen verletzt war. Und sie verteidigt ihren Titel gegen Athena, die ja bei AEW vor allem damit geglänzt hat, dass sie ein klein wenig neues Attitude bekommen hat und ein bisschen, naja, härter zugehauen hat und ihre Gegner vermöbelt. So ein bisschen...
Und Aubrey Edwards vermöbelt.
Genau. So ein bisschen in die Richtung Hard-Hitting Strong-Style gegangen ist, was ja auch tatsächlich ein bisschen Kritik eingebracht hat.
Ja, aber auch, das wurde nur gemunkelt und alle so im Backstage, was man so dann danach gelesen hat, war so, hä? Niemand hat sich dahin intern beschwert? Was labert ihr für einen Scheiß? So, wenn ich zumindest richtig in Erinnerung habe, wurde das relativ schnell dann von anderen dementiert, so, ja, wir haben uns mal umgehört. Hat ja niemanden gejuckt?
Ja, es ist halt einfach Teil des Gimmicks, ne, halt so ein bisschen, dass er halt so ein bisschen härter zu gut ist, auch vollkommen okay, ich finde das eigentlich ganz nice. Und, ja, Marcel, rede doch mal bitte über das Match.
Ja, du hast es gerade schon gut eingeleitet, weil das war ein schönes Hard-Hitting-Matchup, fand ich. Mit sehr vielen Moves, die halt richtig Impact haben, also diese Big Moves. Und wenig kleinerer Dutch dazwischen. So, und das hat mir dadurch dann sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Einfach, dass sie sich nichts geschenkt haben, dass da nicht lange Zeit mit irgendwelchen Wrist-Holds gearbeitet wurde, sondern da wurde direkt die Powerbomb ausgepackt, so nach dem Motto. Was mich ein bisschen gewundert hat allerdings, ist, dass das Publikum, oder gewundert hat, dass das Publikum auf der Seite von Athena war. Ja. Weil gerade durch ihre Darstellung bei AEW etc. War sie ja eigentlich der klare Heel in der Nummer.
Ja.
Und dass das Publikum dann so sehr für Athena geroutet hat,
kann dir aber hat sagen, mich überrascht. Ich kann dir aber sagen, warum. Weil wir waren ja in Texas und die kommt ja aus Texas.
Ah, okay. Ja, gut.
Klasse. Das war auch, als sie dann rauskam, hat man erstmal einen Kamerashot gesehen, wie ihre Ma im Publikum war und zu ihrer Theme abgedanced hat.
Ja, stimmt.
Aber gut, ja. Das erklärt es dann.
Ja, klar, halt Hometown Hero wird halt immer bejubelt, egal was du bist, ne?
Ja.
Ist halt aber wie MJF Entschuldigung.
Ja, mir hat das Match tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Es war genau das, was ich im Grunde genommen von den beiden sehen wollte.
Das ist korrekt.
Mercedes Martinez ist sowieso im Grunde genommen über jeden Zweifel erhaben, wenn es um sowas geht.
Yes. Ja,
definitiv.
Der OG Badass.
Wie bitte?
Das OG Badass.
Ja. Mit 13 Minuten perfekte Länge. Weil das Match hatte im Grunde genommen keine Länge. Im Grunde genommen eigentlich fast wie die gesamte Show, nicht wirklich.
Das ist korrekt.
Von daher hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja. Dachte ich. Dieter, bitteschön.
Ja. Ja, ihr habt alles gesagt. Ich habe das ja live angefangen, das Match. Und bin dann eingeschlafen.
Der Klassiker.
Ich wollte gerade sagen, wir sparen uns die typischen Sprüche heute ausnahmsweise.
Naja, ich habe 6 Stunden bei einem Umzug geholfen. Ich war platt.
Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Es sei dir verziehen.
Sehr nett, danke. Auf jeden Fall, ja, ich fand's gut. Die hatten beide gute Phasen, wo sie am Drücker waren. Es war meines Erachtens sehr ausgeglichen. Aber dass Athena gewonnen hat, ist die einzig richtige Entscheidung. Sie hat aber auch nur gewonnen, weil Mercedes Martinez hatte keinen Rekord, den es zu brechen galt. Also sie hatte keine Streak, sie war nicht unbesiegt. Damit hat Athena ja keine guten Erfahrungen, wenn es darum geht.
Man kann auch mal ganz dazu sagen, Mercedes Martinez hat auch lange nicht verteidigt, dadurch war ihr Run nicht so geil.
Ja, die war halt auch ein paar Wochen verletzt jetzt oder ein paar Monate verletzt zwischendurch.
Genau, war, glaube ich, 3 Monate verletzt, hat ihn in der Zeit nicht verteidigen können dementsprechend. Ich weiß gar nicht, ob sie davor den Titel überhaupt außer bei Dark oder sowas verteidigt hat.
Nee, das letzte Mal wirklich gegen Serena Deep.
Ja, so. Dadurch macht es halt auch Sinn, dass sie halt dann jetzt dementsprechend den Titel direkt abgibt, bevor ihr Run halt bevor du da keinen Drive mehr reinkriegst und lieber machst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal einen vernünftigen Run.
Weil ich sehe halt auch, sie hatte am 24.07., am 23.07. hat sie den Titel gegen Serena Deeb verteidigt. Am 24.07. hatte sie ein Match gegen Vita von Star. Und dann hatte sie ihr erstes Match erst am 16.11. bei Dark. Und sie hatte am 3.12. ein Match in Neuseeland gegen die Mutter von Paige. Wow.
Okay. Würde mich mal interessieren, ob Saraya Knight besser gecatcht hat als Saraya.
Ich würde mal auf Nein tippen, aber...
so viel dazu. Genau, nee, ich fand's gut. Ich fand den Titelwechsel auch richtig.
Ja.
Und ich bin mal gespannt. Vor allem, ne, muss man auch sagen, das zieht sich ja durch die Show, das Thema, man macht ja alles für einen Neustart und mit viel weniger AEW-Bezug und dass man mit eigenem, mit einem eigenen Programm startet und bei der Show setzt du dafür einfach die Bausteine und nee, mir gefiel's. Also ich bin zufrieden und ich find's richtig.
Wo du es gerade erwähnt hast, gibt es eigentlich schon eine Info, wann ROH Weekly wieder losgehen soll?
Nein. Nee, man möchte sich nach Wrestle Kingdom wohl dazu äußern, weil New Japan wohl auch irgendwas damit zu tun hat.
Ich hoffe nur, dass es nicht wieder nur so eine Stunde wird, sondern ähnlich wie Impact halt eine anderthalb bis zwei Stunden Weekly. Weil eine Stunde ist halt leider Gottes für eine Indie-Promotion aller WXW funktioniert das, aber leider nicht für sowas wie Ring of Honor, was ja doch mal ein deutlich größeres Roster hat.
Das ist so wahr. Ja, mach schon.
Ja, wenn du wirklich... Da kommen wir gleich drauf zu. Also da habe ich
ja, quatsch mal über Ring of Honor TV vielleicht am Ende nochmal kurz, wenn wir Bock haben.
Alles klärchen. Ja, ich kann mich da auch eigentlich nur anschließen, was ihr zu dem Match gesagt habt. Ich fand's auch echt gut. Ein schönes Hin und Her, so ein schönes Strong-Style-Match, wenn man so will, zwischen den beiden Damen. Das war gut. Mit Athena als neuer Champ, das geht auch klar. Ja, passt. Mehr alles andere habt ihr gesagt. So, dann kommen wir für
mich. Das klassische Problem, wenn man als Drittes dran ist mit der Meinung. Eigentlich ist meistens alles schon gesagt, außer man hat eine komplett konträre Ansicht.
Das ist korrekt wohl. Dafür fange ich dann beim nächsten Match an, denn holy shit, was war das denn, bitteschön? Tag-Team-Match, und zwar die Shane Taylor Promotions, also sprich Shane Taylor und das neueste Mitglied Jay Griffin, trafen auf Swerve in All Glory, also Keith Lee und Swerve Strickland. Heilige Scheiße, wie fett haben die denn bitte abgerissen? Das war richtig geil.
Oh ja.
Das hat schon mit so diesen Kleinigkeiten angefangen, dass bei Revolution, nee, bei Full Gear war es ja noch so, da wollte Swerve den Fistbump haben von Keith Lee und der ist einfach weitergegangen und musste dann zurückgehalten werden. Und diesmal wollte Keith Lee den Fistbump haben und Swerve ist einfach weggegangen. Und Swerve spielt dann natürlich den Buhmann und verhindert erstmal die Interaktion zwischen Keith Lee und Shane Taylor, also die alle sehen wollten, weil die beiden ja früher in Tag Team waren, die Pretty Boy Killers. Und deswegen spielt der Swerve erstmal die Spaßbremse und bleibt im Ring ein bisschen dann halt. Weigert sich dann auch Keith Lee einzuwechseln, als Shane Taylor drin ist. Dann kommt Keith Lee endlich rein zusammen mit Shane Taylor. Die Halle rastet komplett aus. Und die Interaktion zwischen Keith Lee und Shane Taylor war dann erstmal richtig geil. Die Crowd ging auch richtig steil drauf. Ja gut, Keith Lee kommt halt auch aus Texas, ne? Und aber die hatten richtig Bock darauf zu sehen, wie sie Shane Taylor und Keith Lee da eingeben. JD Griffin war da so ein bisschen vielleicht der Faktor, der fehl am Platz war, aber er hat sich noch ganz okay reingebracht, fand ich. War auch das erste Match, was ich von dem gesehen habe, ging aber soweit alles klar. Und aber ansonsten haben die einfach fett abgerissen, fand ich. Richtig, richtig geiles Ding. Und gegen Ende dann gab es nochmal das Friendly Fire mit dem Elbow von Keith Lee gegen Swerve. Swerve sagt dann, nee, jetzt hab ich keinen Bock, tschüss. Haut dann ab. Und dann schafft es aber Keith Lee trotzdem noch am Ende den Sieg alleine einzufahren.
Weil JD Griffey auch Shane Taylor trifft.
Genau, und dann gab es die Big Bang Catastrophe, so. Nicht die Big Bang Theory, die gibt's im Fernsehen. Und gewinnt dann. Ja, Dieter, bitte.
Ja, ich fand's auch richtig geil. Du hast halt, jetzt hast du quasi schon alles gesagt. J.D. Griffey gefällt mir ganz gut auf den ersten Blick. Ich fand ihn tatsächlich cool, weil er so dieses, ja, ich bin der Schüler von Shane Taylor macht. Und der kommt nämlich auch aus Texas.
Stimmt.
Und ich finde dieses MA-Gimmick auch voll in Ordnung. Und gefällt mir ganz gut. Macht einen guten Eindruck. Und das Match als solches, du, das war schon richtig gut. Und wo ich einfach fast vom Stuhl gefallen bin, ist, als Keith Lee einfach Shane Taylor aufgefangen hat.
Ja!
Als wäre es nichts. Also, das war schon, ja, du, kann man machen, ne? So, ja, mach ich jeden Tag. Ist gut.
Ja.
Also, nee, ich fand's, du hast alles gesagt, so die Sachen. Jetzt hat sich Dings verpinkelt, der Herr Swerve. Ich glaube, es wird drauf hinauslaufen, dass wir die Pretty Boy Killers wieder zusammen sehen.
Das wäre geil.
Ich find's auch schön, dass Shane Taylor da ist. Weil er war der Letzte, mit dem ich tatsächlich gerechnet habe. Ich hoffe, der kommt auch wieder.
Würde mich freuen, ja.
Ah, weil der ja auch bei der Übernahme ein bisschen gegen Tony Khan gegiftet hat. Und dass er doch bitte alleine bleiben soll und so Geschichten. Dass er da keinen Bock drauf hat. Aber ja. Nee, ich fand's cool. Hat Spaß gemacht. War so mein drittliebstes Match am Abend.
Ja, es war halt auch vor allem so unerwartet gut. Ich hab gedacht, so, es wird bestimmt cool. Vor allem so diese Keith Lee und Shane Taylor Sache da. Und dann haben die einfach fett einen rausgehauen. Das war schon sehr geil.
Ja. Was sagst du denn, Marcel?
Ich mochte tatsächlich den Start sehr, sehr gerne mit J.D. Griffiths MMA-Style und so weiter, weil man das doch mal, weil er war im Grunde genommen den keine Sau so wirklich kannte, wahrscheinlich. Genau. Und dadurch hat man da doch direkt herausgehoben, was er ist, wie er drauf ist, was sein Stil ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Danach war es, ihr habt gesagt, ein sehr, sehr gutes Match, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit nur darauf geachtet, was zwischen Swerve und Keith Lee passiert. Vielleicht muss ich mir das Match nochmal mit einem anderen Fokus anschauen und mehr darauf achten, auf das Match an sich achten, weil dadurch war ich halt so eben gerade als so, boah, das war das Geilste überhaupt. Ich war so, okay, habe ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Aber es ist dann vielleicht einfach nur der falsche Fokus gesetzt beim Schauen. Und können wir mal bitte ganz kurz darüber sprechen, was das für eine Präsenz ist, die im Ring steht, wenn Keith Lee, der sowieso eine unglaubliche Präsenz hat, einfach nur von der Ausstrahlung her, und dann daneben so ein Typ wie Shane Taylor steht, der auch eine unfassbare Präsenz hat, zwar auf einer ganz anderen Ebene, aber wenn die beiden im Ring stehen, was das für ein Gefühl in einem als Zuschauer auslöst. Holy fuck.
Das ist komplett Banana, also wirklich.
Da denkst du auch so, was? Wie? Aber, ja. Mensch, vielleicht gucke ich es mir nochmal an mit einem anderen Fokus. Aber trotzdem hat es mir gut gefallen.
War auch irgendwie ein cooler Moment, weil Keith Lee hatte ja irgendwie keinen so befriedigenden Ring of Honor Run damals. Der war ja nur irgendwie, der hing da irgendwie sehr in der Luft. Man hat nicht so viel aus ihm gemacht. Und als er dann von Ring of Honor weg war, ist er erst so richtig durchgestartet, wirklich. Also Keith Lee ist wahrscheinlich eine der Missed Opportunities von Ring of Honor. Die haben sich wahrscheinlich im Nachhinein so fett in den Arsch gebissen, was aus dem geworden ist, nachdem der da weg ist. ja, die hing ja wirklich sehr...
Das hat man ja auch im Kommentar ja auch aufgespielt.
Genau.
Ja, die hatten eine Tag-Team-Titel-Opportunity, aber er war dann einfach nicht mehr da und...
Genau, also die haben ja wirklich erst was aus sich gemacht, nachdem die halt getrennt worden sind, also weil Keith Lee dann weg von Ring of Honor, und dann hat er ja wirklich erst so richtig angefangen, in den Indies so fett durchzustarten, und Shane Taylor hat ja auch erst dann wirklich so durchgestartet, nachdem er halt sich von Keith Lee getrennt hat. Er ist zwar bei Ring of Honor geblieben, aber es ging ja dann wirklich erst so für ihn so bergauf mit TV-Title und dann dem ganzen Stable rund um ihn und sowas, das kam ja dann alles erst danach.
Genau.
Und deswegen auch eine wirklich große Geschichte hier. Und deswegen war es auch ein cooler Moment, einfach die beiden so wieder im Ring zu sehen. Weil die Leute wollten das auch einfach sehen. Die hatten einfach richtig Bock. Und Swerve ist dann der, der den Heel dann einfach zieht, indem er halt dann sagt, nö, ich mach das jetzt hier halt. Ich spiele jetzt hier den Partypooper. Das war schon wirklich sehr gut inszeniert alles so. Das hat auch, glaube ich, sehr dazu beigetragen, dass das Match einfach so geil geworden ist.
Ja. Ne, das sind dann so die kleinen Stellschrauben, die du einfach mal drehen musst. Und da siehst du auch einfach, wie intelligent alle im Ring sind. Vor allem auch Swerve Strickland, der dann weiß, wie er dann diese Heel Heat weiter auf sich ziehen kann. Und finde ich super.
Definitiv. Und ich freue mich dann schon, wenn wir dann irgendwann demnächst Keith Lee gegen Swerve Strickland sehen.
Das wird geil.
So, kommen wir jetzt von den einen Maschinen zu den nächsten Maschinen. Denn die Ring of Honor hat ja auch einen Six-Man-Tag-Team-Title.
Warum auch immer diese Company einen Six-Man-Title braucht, von allein von der Größe her, aber gut.
Tja, damit Dalton Castle was zu tun hat, ups. Genau, scheinbar. Denn dementsprechend sind die Champions natürlich auch Dalton Castle und seine Boys. Die jetzt
mittlerweile Namen haben.
Genau, die mittlerweile Namen haben, die nicht nur Boy 1 und 2 sind, sondern sind ja die Tate Twins, Brandon und Brent. Frag mich nicht, wer von denen, wer ist kein Dunst. Und sie trafen auf das Embassy rund um Prinz Nana, nämlich bestehend aus den Gates of Agony, also Bishop Korn und Tor Leona und der Machine Brian Cage. Wo wir gerade über das Embassy nochmal sprechen. Gestern war der erste Todestag von Jimmy Rave, Rest in Peace, mein Freund.
Rest in Peace.
Und die Embassy ist ja ein Stable, das ist ja eigentlich so mit so das Stable von Ring of Honor eigentlich. Das gibt's ja auch schon in den diversen Variationen seit 12.000 Jahren.
Genau.
Mit wem auch alles immer. Wie gesagt, Jimmy Rave war drin, Abyss war auch mal drin. Tommaso Ciampa hatte sein Ring of Honor Debüt als Part vom Embassy. Jetzt die aktuelle Version ist halt die mit den Gates of Agony und Brian Cage. Jonathan Gresham war auch mal kurz da drin, bevor er halt gesagt hat, nö. Ja, und die waren jetzt die Challenger um diese Titel. Marcel, erzähl doch mal.
Im Grunde genommen war das eine 10-minütige Kraftdemonstration von der Embassy.
Ja, das ist richtig.
Also ich habe irgendwie, ne, außer mal so zwischendurch mal so ein paar kleinere Ansätze von Castle und den Boys, habe ich die nicht wahrgenommen, außer dass die gerade irgendwo rumgeschmissen, gegengeschleudert, runtergedonnert wurden. Da hat man mal ganz kurz gezeigt, dass die Embassy einfach pure Kraft ist. Und dementsprechend dann auch den Sieg geholt haben.
Ja, ist richtig und wichtig.
Genau, und ich habe es dir ja auch geschrieben, Marcel, mit so einer Darstellung zeigst du auch einfach gut, wir sind die drei Ficker vom Dienst, die in Zukunft ein perfektes Fit in genau dieser Position für TV-Shows werden.
Das ist korrekt.
Und das fand ich einfach gut. Also das Match als solches, wie du sagst, war halt ein langgezogener Squash. Und
ja, aber auch kein Squash, wo du danach... Aber tatsächlich kein Squash, wo du danach Dalton, Cass und die Boys anguckst. Also was für Loser. Sondern einfach so, dass du sagst, Alter, die wurden einfach nur übermannt. Die waren darauf in der Form nicht vorbereitet. Und deshalb ist es halt in Ordnung, das auch so durchzuziehen dann.
Ja, ne, und wie gesagt, dann hast du jetzt neue, vor allem, ich gehe mal von aus, dominante Six-Man-Tech-Champs, an denen man sich sehr, sehr gut abarbeiten kann. Und da kannst du ja auch wirklich immer mal wieder alle paar Wochen wählen, gegen wen stellen und nochmal eine Fehde bringen, aber vor allem auch eine gute Durchrotation bringen. Und finde ich gut. Also ich bin vor allem froh, dass man was für Brian Cage gefunden hat.
Ich wollte gerade sagen, das ist Brian Cages erster Titel, also wenn man jetzt mal den FTW-Titel ausklammert, erster Titel, seit er bei AEW angeheuert ist.
Ja.
Und ganz ehrlich, also ne, wir haben ja lange auch schon über ihn gesprochen gehabt, noch als noch Ring of Honor noch gar kein Thema war, dass er irgendwie so ganz bei AEW ins Produkt nicht hundertprozentig reingefittet hat, dass es irgendwie diese Symbiose nicht ganz so hundertprozentig gab, vor allem nachdem er bei Team Taz raus war. Und jetzt siehst du ihn einfach bei Ring of Honor und denkst dir, pass!
Ja.
Du bist der Topf und da ist dein Deckel.
Genau das.
Und das freut mich einfach sehr, weil ich mag halt Brian Cage sehr gerne. Deswegen freut es mich umso mehr, dass er da jetzt offensichtlich und hoffentlich auch seine Heimat gefunden hat, wo er sich wohlfühlt, wo er ins Produkt reinfittet.
Ja, das wäre schön. Und in so ein Stable passt er ja auch gut halt rein, wo dann noch jemand ist, der halt dann das Sprechen für ihn übernehmen kann, weil das kann er halt noch nicht so gut.
Ja, außer seinen Who Better. Und dann seinen Bizeps zu küssen.
Aber das passt schon ganz. Ich finde beim Embassy halt lustig. Normalerweise hast du ja ein Stable. Du hast halt irgendwie so einen Main-Event-Guy, dann so ein paar Midcarder oder ein Tag-Team und dann halt so ein Henchman. Aber dieses Team ist ja nur Henchman quasi. Und aber es passt auf jeden Fall. Auch so, das
wovon ist halt, du einen aber auch Problem, also gerade in Brian Cage halt problemlos auch Richtung World Title schicken kannst, wenn du Bock hast.
Natürlich, klar.
Kann mir, apropos Brian Cage, kann mir eigentlich irgendwer beantworten, wofür dieses GMSI steht?
Get my shit in.
Was? RIP Headphone Users an der Stelle, aber was?
Ja.
Okay. Ist das seine Boxershorts-Marke oder seine Windelmarke, ja? Habe ich gerade Dina getötet?
Ich glaube schon. Aber bleiben wir doch beim Thema Shit. Und zwar bei richtig geilem Shit.
Oh ja.
Denn als nächstes stand dann das Pure Title Match auf dem Plan, was dann natürlich dementsprechend auch unter Pure Rules verteidigt worden ist. Daniel Garcia von der Jericho Appreciation Society verteidigt seinen Titel gegen den...
Können wir uns auf Jericho Appreciation Schmutz einigen?
Das ist in Ordnung, ja.
Gerne.
Danke.
Also, Daniel Garcia vom Jericho Appreciation Schmutz trifft auf den Vertreter des Blackpool Combat Clubs, der jetzt nicht mehr Blackpool repräsentiert, sondern nur noch der Combat Club ist oder was auch immer. Nämlich Wheeler Utah. Ja, das war geil, wa?
Ja.
Ey!
Dieter, fang an, bitte.
Wer will anfangen?
Bitte, mach.
Ja, ich begrüße Sie zu meiner Abhandlung über dieses Match. Es war unfassbar. Du hast in diesem Match gesehen, Alter, die haben Geschichte, die mögen sich nicht. Daniel Garcia hatte einen richtigen Gameplan. Und es ging damit los, dass Garcia direkt in der ersten Sekunde Utah mit einer geschlossenen Faust niedergeschlagen hat, wo er direkt natürlich nach Pure Rules für verwarnt wird. Utah war so, ach fick dich, mach dasselbe. Ja, und nach 4 Minuten hat Willa Utah direkt das erste Mal das Seil benutzt. Und das war, da hast du dann halt relativ schnell gemerkt, gut, Garcia möchte so schnell wie möglich Utah dazu bringen, alle Rope Breaks in kürzester Zeit zu verbrauchen, was er dann auch geschafft hat, weil nach 7 Minuten 40 hatte Utah auch alle seine Breaks aufgebraucht. Und diese Story fand ich halt so geil, weil er dann so war, ey, fuck, ich liege in den Seilen, aber es bringt mir nichts. Wo er dann den Dragon Sleeper ja wirklich dadurch beendet hat, dass er aus dem Ring sich gerollt hat quasi und Daniel Garcia durch die Seile nach draußen geschickt hat. Und das fand ich, also ich fand diese Intensität so geil und ich muss sagen, diese Pure Rules haben das Ganze nochmal deutlich unterstrichen. Und das gefiel mir so gut. Und natürlich die Finish-Sequenz, die fand ich halt auch geil. Wie er den in diesem Crucifix hat und ihm einfach die Elbows gibt, bis er nicht mehr kann. Also fand ich richtig, also das Match fantastisch. Da ist dann Nummer 2 für mich an dem Abend.
Ja, würde ich mitgehen. Vielleicht ist es für mich sogar das beste Match am Abend, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ne, das ist für mich Nummer 2.
Ich fand's aber auch richtig, richtig stark. Man hat ja direkt gemerkt, die hatten ja bei, ich glaube, Death Before Dishonor war's.
Ja, und bei Dynamite.
Genau, aber das erste Match war ja bei dem Ring of Honor Pay-Per-View davor. Da hat ja Garcia den Titel gewonnen.
Nein, Garcia hat den Titel gewonnen bei Dynamite.
Stimmt, der hat ihn bei Dynamite gewonnen, so um was.
Das habe ich dir letztens schon erzählt.
Ja, ist richtig. Und man hat halt direkt gemerkt, das war ein Unterschied, es war ein großer Unterschied zu dem ersten Match, da wo man sich so ein bisschen so hat, ohne die Ropebreaks aufzubrauchen. Hier hatte, wie du schon eben sagst, Garcia direkt einen Plan. Und zwar wollte Jutta daran hindern, seine Ropebreaks oder direkt dazu bringen, die Ropebreaks direkt zu verbrauchen, so rum. Das war intensiv, du hast richtig gemerkt, die beiden mögen sich nicht, die haben eine Geschichte, wie du auch schon gesagt hast, die gehen da wirklich intensiv dran, die haben sich gegeben, also sowohl auf der Matte in Holds ausgetauscht, als auch im Stand schön auf die Fresse gegeben. Das war richtig gut.
Yes.
Jo. Marcel, the stage is yours.
Ich meine, ihr habt im Grunde genommen schon alles gesagt, bis auf eine Sache, und zwar, dass das ein sehr, sehr untypischer Beginn für ein Pure-Title-Match war. Dass es direkt nach draußen ging, dass Garcia die olle Jutta gegen die Ringtreppe wirft mehrfach und draußen bearbeitet, das habe ich so bei einem Pure-Title-Match im Grunde genommen noch nirgendwo gesehen.
So, ja, ist richtig.
Diese Form, dass das mal mit eingebunden wird, dass es nicht eben nur eine Intensität im Ring mit dem technischen Austausch hat, sondern eben, dass es auch sowas geht in einem Pure Rules Match, ohne dass du das Gefühl hast, so, ja, nee, fühlt sich ungeil an.
Ja, es passt da halt, weil, was ich ja sagte mit dem...
Mit der Storyline zwischen den beiden einfach.
Die Storyline zwischen den beiden und weißt du, was du dadurch noch mehr verstärkt hast? Daniel Garcia ist der Sports Entertainer. Also das ist dieses, er ist halt diese Jericho Appreciation Schmutz Member, die solche Sachen halt auch machen.
Und eben auch, wenn eigentlich der Gedanke ist, Pure Rules, dass sowas dann nicht stattfindet und es genau, dann trotzdem eingebaut wurde, sodass es gepasst hat.
Genau. Und daher, das hat super gepasst, gut, dass du es sagst. Ich fand's halt, wie gesagt, ich fand's richtig gut und ja.
Jawohl. Nee, das war nice und Jutta gewinnt
dann. Ist ein Must-Watch, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall, ja. Definitiv. Also, wir haben uns gerade schon drüber gestritten, ob das beste oder nicht. Es ist auf jeden Fall mit eins der besten Matches der Card, ob jetzt das beste oder nicht, das ist ja Geschmackssache. Aber auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein Must-Watch, es war richtig gut. Jutta damit auch der erste zweifache Pure-Champion.
Wup, wup.
Ja gut, das sagt jetzt nicht so viel aus, der Titel war halt 10 Jahre nicht aktiv, ne, aber...
Ja, aber auch davor gab's halt keinen Doppelten.
Ja, ich meine, aber ne, du hattest ja auch 10 Jahre jetzt keinen Champion, ne, also da hat halt auch keiner die Chance, doppelter Champion zu sein, ne.
Ja, aber auch im Vorfeld gab's keinen, der es schon 2-mal geschafft hatte.
Naja.
Ich weiß gar nicht, wie lange er davor aktiv war, aber...
Ja, nicht so lange, das war ja...
Keine Ahnung, ist ja... War knapp, ja, 1,5 Jahre ungefähr. Vom 14.02.2004 bis zum 12.08.2006.
Yes.
Genau. Dann ist er fast ja mittlerweile jetzt länger da, als er vorher war.
Jo.
Und ja, das war dann auch die zweite Niederlage an diesem Abend für die JAS, weil in der Pre-Show haben ja schon Matt Menard und wie heißt der andere? Scott Parker verloren.
Ja.
Nee, die haben gar nicht verloren, ne?
Nee, die haben gewonnen.
Die haben gewonnen, stimmt. Gegen...
Was wir vor dem Match vergessen hatten, Entschuldigung, Drew.
Stimmt, ja, erzähl.
Topflight hatten ein Interview bei Lexi Nair und vor dem Match und haben sie gesagt, ja, wir sind wieder da, wir sind wieder am Start. Und dann kam halt eben besagte Daddy Magic und Matt Menard und haben dann gesagt, ja, ihr seid blöd und ihr verletzt euch eh wieder. Dududududum. Ja, und dann haben die sich angefangen zu brawlen, bis in die Halle. Die wurden getrennt. 2.0 haben dann eine Promo gehalten und dann kam halt Garcia und Yuta raus. Genau.
Genau.
Ganz kurz übrigens auch noch, ich habe ja eben schon erwähnt, dass der Six-Man-Titel für mich bei Ring of Honor irgendwie nicht so wirklich einen Sinn erfüllt, sondern eigentlich den sie eigentlich einstampfen könnten. Dagegen aber der Pure-Title, den einfach so was wunderschön Eigenes gibt und was auch so wie die Faust aufs Auge zu Ring of Honor passt.
Das ist korrekt. Ja, ist halt auch wieder was also als zweiter Midcard-Titel geht das voll klar, hat eine eigene Identität, hat sein eigenes Ruleset. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Und es passt halt auch in dieses Ring of Honor-Gimmick, ne, mit Ehre halt, vor jedem Match werden die Hände geschüttelt und sowas halt. Ja, also nett und clean und fair und Händeschütteln gab es im nächsten Match dann aber nicht so ganz. Denn,
da bin ich gespannt, so, weil ich habe, glaube ich, zu dem Match eine ganz, ganz eigene Meinung als viele andere, gerade wenn ich mir die Cage-Match-Bewertung angucke.
Okay, gut. Aber erst, du darfst gleich reden, Sekunde. Und zwar, wie das ja auch bei allen guten Filmen ist, braucht ja auch so eine Wrestling-Fehde eine Trilogie, ne? Star Wars hat eine Original-Trilogie, Marvel hat ungefähr 80 Trilogien und deswegen brauchen natürlich die Briscoes und FTR auch noch ein drittes Match. Es gab ja schon zwei komplette Match of the Year Classics. Das erste bei der Supercard, dann bei Death Before Dishonor das Two Out of Three Falls Match. Und dann hat man sich gedacht, wie kann man das Ganze noch steigern? Richtig, Double Dog Collar Match. Sprich, immer jeweils eine Person von jedem Team wird im Dog-Collar zusammengekettet. Das waren in dem Fall Dax Harwood und Jay Briscoe und Mark Briscoe und Cash Wheeler. Ja, und dann ging's ab, ne? Natürlich auch im klassischen Pinfall-Rules und nicht mit Ringappen abtasten, das wäre ja auch Quatsch gewesen. Ja, Mark Briscoe hat dann relativ schnell angefangen, als erster zu suppen. Jay Briscoe ist nicht schnell gefolgt. Die anderen beiden auch. Ja, Marcel, du hast gerade schon angedeutet, dass du vielleicht eine bisschen andere Meinung dazu hast. Dann leg doch mal los.
Für mich war nämlich genau dieses, dass beide Pärchen ständig aktiv waren, hat für mich verhindert, dass ich dieses Match wirklich voll genießen konnte, weil ich schon direkt beim Anfang die Übersicht verloren habe. Und ich habe auch mit dir da geschrieben gehabt und hast mir heute nochmal angeguckt. Und konnte dem Ding immer noch nicht so hundertprozentig folgen, wäre falsch, aber diese Übersicht hat mir gefehlt. Weil es war dauerhaft an zwei Stellen was los und dann andauernd im Splitscreen. Ich habe ein Faible für Gewalt. So. Deswegen hat es mir gefallen, weil auch einige richtig geile Aktionen war. Ich erinnere mich da, wie Cash Mark Briscoe von der Ringecke mit dem Dog-Collar runterzieht auf die Stühle und so weiter. Und die gesuppt haben, als gäbe es keinen Morgen mehr, als müssten sie hier noch bei der Heilsarmee was für, noch Suppe hinbringen. Aber dass es so extrem unübersichtlich war für mich, hat mir so ein bisschen, auch nach zweimal angucken, dieses boah, Match of the Year Candidate-Ding irgendwie vermiest, tatsächlich leider. So leid es mir halt tatsächlich tut.
Okay, also ich verstehe, was du meinst. Also mich hat es nicht so krass gestört. Ja gut, du hättest halt auch nicht anders machen können. Du kannst halt nicht in einem Doppel-Dog-Collar-Match anfangen, irgendwie mit Text oder sowas, ne?
Nee, aber es wäre vielleicht besser gewesen, wenn du das mehr spaltest. Dass während gerade Jay und Dax irgendwie was vor allem Größeres am Machen sind, die anderen beiden vielleicht einfach nur gerade sich mal eine Pause gönnen. Und du hast es halt sehr, sehr oft gehabt, dass zeitgleich gerade Spannungsmomente aufgebaut wurden.
Ja, gut.
Was in der Halle vielleicht ganz geil ist, weil du hin und her guckst und denkst, boah, hier passiert die ganze Zeit irgendwas. Aber für mich als TV-Zuschauer hat es halt leider nicht funktioniert.
Ja, nö, das ist ja auch okay. Also mich hat es tatsächlich nicht so gestört. Machen Sie es vor, es war geil, ne? Also, es war... Ich muss jetzt sagen, ich fand's nicht so geil wie die ersten beiden. Es ist aber auch natürlich ein schwerer Vergleich, weil das andere waren halt zwei cleane Matches und das war halt hier... einfach eine Schlacht, ne? Also, deshalb, du kannst es halt nicht vergleichen. Also, ein Two Out of Three Falls Match ist ja was ganz anderes als ein Dog Collar Match, ne? Ist ja halt einfach so, ne? Deswegen ist da der Vergleich natürlich immer schwer. Es war halt was komplett Eigenes, ne, mit viel Gebrawle, schön auf die Fresse halt, ein paar auch echt böse Spots, ne, wie du hast eben schon gesagt, Marcel, Dings will vom Top Rope springen, ich glaube Cash Wheeler war es und, Mark Briscoe war es und Cash Wheeler zieht ihn einfach vom Top Rope runter in so einen Haufen Stühle, die da außerhalb des Rings liegen. Und sowas halt. Man hat die Ketten wirklich gut eingesetzt, auch für so ein paar echt böses.
Auch fürs Finish vor allem.
Ja, das Finish fand ich auch richtig gut. Ja. Dex war im Hold. Cash will kommen und helfen. Er sieht, er kommt nicht dran. Und es ist einfach, das habe ich so auch noch nie gesehen. Cash ist der für seinen Partner quasi aufgibt.
Ja.
Das war richtig gut gemacht. Ein schönes Finish dafür. Starkes Match. Ich würde trotzdem sagen, für mich persönlich war es das Schwächste von den dreien. Wie gesagt, es ist halt, du kannst es halt nicht vergleichen, ne? So ein cleanes Tag Team Match oder auch ein Tour of Three Falls Match ist halt was ganz anderes, ne? Das ist halt jetzt dann einfach vielleicht der persönliche Geschmack. Es war trotzdem geil, ne? Man muss natürlich auch so sagen, es ging nur halb so lange wie das Tour of Three Falls Match zum Beispiel. Aber, ne, jeder, der halt trotzdem sagt, es ist ein Match of the Year Kandidat, hat absolut recht. Ne, zu Recht, es war geil. Mit den Briscoes hast du dann, glaube ich, auch gerade, wenn es jetzt Richtung wieder Neustart von Ring of Honor geht, denke ich, auch richtigen Sieger dann halt, weil die ja bei Ring of Honor bleiben werden, weil die gehen ja nicht zu AEW, weil sie dürfen ja nicht zu AEW. Und deswegen passt das alles.
Ja. Ja. Und dann kommt der Gida um die Ecke und sagt, yo, meine Top 3 Matches des Jahres sind FTA gegen Briscoes, FTA gegen Briscoes, FTA gegen Briscoes.
In welcher Reihenfolge hast du die denn gepackt?
Das Tour of Three Falls auf 1.
Ja.
Das Double Dog Collar Match auf 2 und das erste Match von der Supercard auf 3.
Ja, das finde ich in Ordnung.
Einfach weil ich das Supercard-Ding, das war krass.
Ja, weil es halt.
Aber ich war in dem.
Ja. Mhm. Nee, erzähl
mir. Es war halt das erste. Und ich war aber in den beiden anderen Matches, vor allem in dem Tour of Three Falls Ding, noch mehr drin einfach.
Ja.
Und jetzt dieses Double Dog Color Match. Das, was Marcel sagte mit diesem, es passiert so viel, was ihn verwirrt hat, das hat es für mich gerade tatsächlich. Ich war so, oh, nochmal eine Sekunde zurückspulen. Alter, was ist da und da? Und also. Das war so eine Reizüberflutung, dass mich das richtig glücklich gemacht hat. Und wie sie das dann auch erzählt haben und auch dieses Einsetzen dieser Ketten und Double Dog-Color, also Dog-Color-Matches im Allgemeinen sind ja sehr oft Hit or Miss. Eher viel Miss als Hit.
Ja, aber AEW hat tatsächlich 3 von 3 gut gemacht.
Ja, richtig. Und das fand ich halt richtig gut und Grüße gehen raus an Mike Ponzi.
Ja, einfach, das habe ich auch noch nie gesehen. Referee, der einfach auch einen Bladejob macht. Wie geil war das denn?
Alter.
Das habe ich gar nicht wahrgenommen.
Komplett Banane. Muss mal.
Aber der hat ja auch, glaube ich, auch einen Schlag mit der Kette abbekommen. Von daher macht es genau, Sinn.
Genau, und dann siehst du auch, beim Ende des Matches steht er wieder im Ring mit einem blutverschmierten Gesicht.
Ja.
Und richtig, also ich fand's fantastisch, ich fand's richtig gut, Match of the Night. Es war richtig, richtig cool.
Jetzt ja. Aber bitte für die nächsten 2 Jahre kein FTA gegen Briscoes Match mehr.
Nein, das muss jetzt wirklich 2 Jahre pausieren.
Wobei, ich hab da letztens schon wieder einen Tweet gesehen, da hat irgendjemand gesagt, ja, machst du halt bei der Supercard im Sommer oder im April, machst du halt Ladder War. Immer so, ja, okay, danach dann 2 Jahre Pause, bitte.
Okay. Na, das Problem ist, dann wird es 2-2 stehen, weil dann werden die Briscoes das auch.
Ja, machen. Genau. Also du musst es jetzt schon halt stoppen. Also es ist ja geil. Und im nächsten Match wäre wahrscheinlich auch wieder geil, aber du hast jetzt halt bei 3 aufeinanderfolgenden Pay-Per-Views von Ring of Honor, hast du das Match halt. Ja. Jetzt musst du halt erstmal still schweigen. Das wird man irgendwann ja nochmal bringen können. Vielleicht irgendwann, wenn.
Und es war bei einer Show war es der Main Event und bei den 2 anderen Shows war es der heimliche Main Event, also.
Ja. Du hättest halt hier auch problemlos als Main Event bringen können, aber dadurch, dass es halt diesmal nicht so den großen Aufbau hatte, sondern im Prinzip aufgebaut wurde mit einem Skit bei Dynamite, wo man dann ja die Briscoes noch nicht mal gesehen hat,
Als sie das angekündigt hatte, ich saß hier, ich bin ausgeflippt,
ey. Ja, ich auch, als ich im Riss gelernt war, schon geil, ne, aber da hat es halt keinen großen Aufbau und deswegen ist es halt okay, dass es nicht der Main Event war.
Ja.
Und auch wenn die beiden
Matches. Und FTA hat ja jetzt eh mit den Guns zu tun.
Genau, denn was
weil
ist denn
ja danach
genau,
ein Run-In.
Genau, hatten. Was ist denn danach passiert? Dann erzähl doch mal bitte.
Ja, im Grunde genommen eigentlich, die Briscoes hatten gefeiert, waren auch schon auf dem Weg nach draußen. Auf einmal kamen die Guns an, ohne Bobby. Und haben sich FTA nochmal vorgeknöpft und nochmal ein bisschen versucht zu verprügeln, bis dann die Briscoes wieder kamen und gesagt haben so, ey Leute, seht zu, dass ihr Land gewinnt. Die abgehauen sind und Dex dann im Liegen noch eine kurze Promo gehalten hat und einfach nur kurz und knapp gesagt hat, ab jetzt wird es unsere Aufgabe sein, euch das Leben zur Hölle zu machen und euch richtig auf die Fresse zu hauen. Korrekt. Kurz und schmerzlos. Und ja, das ist, denke ich mal, das Programm, was wir jetzt vor allem bei AEW, nehme ich an, sehen werden. FTA gegen die Guns.
Also,
Gun Brothers oder wie auch immer sie
die,
jetzt genau heißen
wollen. Die Ass Boys, bitte.
Ja, stimmt, Ass Boys.
Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir bei Revolution sehen wir entweder dann das finale Match zwischen FTA und den Guns oder wir sehen halt ein Triple Threat Match mit die Acclaimed noch dazu.
Oh. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wer jetzt die Acclaimed und die Guns hatten jetzt schon lange genug miteinander zu tun, den musst du jetzt eine neue Aufgabe geben.
Ja, deswegen ist ja
Triple Threat Match. Und hoffen, dass das dieser Flow weitergeht, dass der Hype so weitergeht.
Das war auf jeden
und
Fall.
Und das nicht direkt wieder abflacht.
Ja.
Jetzt, wo das ganze Ass-Boys-Ding raus ist. Und
das ist korrekt. Ja. Ja, das war der erste von drei Titeln, den FTA verloren hat. Ich gehe mal stark davon aus, den zweiten verlieren sie am 4.1. Vermutlich gegen Aussie, ja, vermutlich gegen Aussie Open. Und die AAA Tag Team Titel, die werden sie für immer behalten, weil sich kein Schwein für diese Titel interessiert, inklusive der Liga selbst.
Ist das so, ja?
Das ist so, ja.
Schade.
Wobei, die haben eine Titelverteidigung bei der nächsten AAA Show, glaube ich. Wenn ich mich nicht vertue. Vielleicht verlieren sie die Titel,
ja. Das weiß ich nicht.
Ich meine, es ist so, aber ich weiß auch nicht gegen wen. Ist ja auch vollkommen egal. Ja, das war dazu. Danach fing es dann an, mit der Qualität rapide runterzugehen. Denn als nächstes im Co-Main Event stand da das World Television Title Match an. Und zwar der amtierende TV-Champion, der auch gleichzeitig der TNT-Champion ist. Und der selbsternannte King of Television, Samoa Joe, verteidigt gegen Rockhard Juice Robinson. Ja, das war nix, oder?
Ich habe übrigens gerade geguckt. Am 28.12. AAA World Tag Team Title Match FTA gegen La Facción Ingobernable, Dragon Lee und Dralístico.
Ah, süß.
Bei Noche de Campeones.
Da gibt es Gira den Wikinger-Sohn gegen Bandito.
Nice.
Vielleicht mal eine Show, die wir uns ein bisschen vielleicht auch mal auf dem Schirm halten können. Vielleicht können wir dir irgendwo gucken.
Besser nicht.
Auch mal so ein bisschen Mexiko mit reinbringen in den. Weiß gar nicht, ob man das als Independent Circle bezeichnen kann, aber naja.
Ja, da passt
aber das müssen wir für Marcel wirklich mal tun. Marcel muss mal wirklich eine AAA-Show
okay,
sehen.
Aber
das du, machen wir, du, ist geboren.
Ja, du hast
ist, und das ist das 30-jährige Jubiläum, wenn mein Spanisch
ja.
nicht.
Ja.
Okay, du hast das jetzt gesagt, ne? Du wirst diese Worte bereuen, mein Freund, ne? Aber ist nicht schlimm, wir machen das.
Wahrscheinlich werde ich vieles von dem, was da passiert, hassen.
Du bist aber
optimistisch. Aber ist das auch lustig?
Du bist optimistisch, du wirst alles davon hassen. Aber egal, das sehen wir dann. Apropos alles davon hassen, Juice Robinson ist jetzt bei AEW. Er hat den Bullet Club gegen Ring of Honor eingetauscht. Ja gut, Pest gegen Cholera oder was. Nein. Ja.
Pff. Ey, mein
Gedanke war so... Das war langweilig, also...
Ja, genau, das war das Problem. Das war an sich ein gutes Match. Aber du wusstest halt, du kommst halt gerade aus diesem Clusterfuck und weißt, danach kommt ein Match mit einer immensen Bedeutung und war so, ja, war halt an sich ein gutes Match, aber so richtig gejuckt und abgeholt hat's einen so null. So, und dadurch, ne, zum Runterkommen nach dem Tag-Title-Match wahrscheinlich genau das Richtige.
Ja.
Zum Runterkommen war super.
Aber, ja, gut.
Ja.
Ja.
Was man zu dem Match sagen kann, was wir auch beim Pure-Title-Match vergessen haben, ist, beim Pure-Title-Match hat sich das ein Mann mit einem Bart angeguckt. Nämlich Trent Seven.
Ja, natürlich, der Pure-Wrestler schlechthin.
Ich muss tatsächlich sagen, ich kann ihn mir tatsächlich in einem Pure-Match tatsächlich gut vorstellen. So oft habe ich noch nicht tatsächlich in einem Satz gesagt.
Ja,
ja, ich sehe ihn da auch. Ich glaube, wenn ich es recht entsinne, von dem, was ich von ihm gesehen habe, war es ja auch immer ein durchaus technischer Ansatz, den er hatte. Ob sich das dann natürlich über so ein komplettes Pure-Title-Match ziehen oder tragen kann, ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Aber ich freue mich, ihn in dem Szenario nochmal zu sehen.
Ja.
Ja, mal gucken. Im Endeffekt ist er ja auch nur da, weil er der neue Coke-Stealer für Tony Khan wird.
Wie kommst du darauf jetzt?
Erzähl ich ja später.
Okay. Und im World TV Title Match sitzt halt Tony. Saß Tony Deppen im Publikum.
Das war wiederum cool. Das war wiederum cool.
Ja, und Tony Deppen gegen Samoa Joe gibt mir. Also ganz ehrlich.
Ja.
Nehme ich. Das würde ich sehr gerne sehen, ja. Genau. Ja, ihr habt zu dem Match alles gesagt. Es war eine gute Abkühlung vom Main Event.
Ja.
Und,
kann man denn halt einer, kann man denn
sagen, dass wir zum Main Event kommen?
Ja, ich will noch kurz was fragen. Und zwar, kann mir denn einer erklären, was genau Juice Robinson jetzt ist? Ja, der ist halt Rock Hard. Aber Rock Hard werden, Rock Hard werden nur die ganzen Internet-Sims, wenn sie den Oli-Fans von seiner Frau abchecken.
Ich wollte gerade sagen, er ist halt der Mann von Tony Storm.
Ja. Ah, deswegen ist er Rock Hard. Ja, verstehe.
Nachvollziehbarerweise Rock Hard, muss
ja,
man sagen.
Nee, aber,
ja, und deswegen ist wow. Er auch bei AEW.
Ja, natürlich ist er deswegen bei AEW, aber also, was stellt er dar? Der ist halt eigentlich, im Prinzip ist der mit dieser Rolle, die er am Ende bei New Japan noch hatte, wo er den Bullet Club gejoint hat, aber er macht ja einen auf Face, sagt dann in dieser Preview-Promo noch, ja, ich hab Samoa Joe schon verfolgt, der war Ring of Honor World Champion, da war ich gerade 15 oder sowas. Ja, also, was bist du jetzt? Was willst du uns gerade sagen, wer du bist halt, ne? Das war halt irgendwie nicht so ganz klar. Und im Endeffekt war das Match dadurch auch egal, weil es hat sowieso keiner dran geglaubt, dass Juice Robinson hier gewinnt.
Nee.
Ist ja auch...
Nicht gegen den King of Television.
So sieht das nämlich aus. ja, aber dazu, so viel dazu dann noch. Dann kommen wir jetzt wirklich zum Main Event. Der Ring of Honor World Champion stand, World Title stand auf dem Spiel, so... Und sollte Claudio Castagnoli verlieren, dann muss er der Jericho Appreciation Schmutz Society beitreten.
Dementsprechend, und er und Jake Hager würden das Tag Team Hattrick werden.
Jawohl. Mega gut.
Ja, The Hat ist übrigens auch All Elite, ne?
So muss das sein. Und genau, dementsprechend war Claudio dann natürlich auch der Challenger. Und er hat versucht, den Titel zu erringen gegen den Ring of Honor World Champion, The Ocho, Chris Jericho. Ja, an und für sich war das ja eigentlich ganz nice.
Ja, mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen, das Match. Ich mochte diesen furiosen Start von Claudio, der von vornherein gesagt hat, so ey, ich will hier gar nichts anbrennen lassen. Ich will es am besten so schnell wie möglich hinter mich bringen, weil ich habe halt diese Stipulation im Hintergrund. Dann hatte das Match eine sehr schöne Dramaturgie, wie sich dann Jericho so ein bisschen wieder rangekämpft hat, auch seine Momente hatte. Und das Finish fand ich halt grandios mit diesem Tap im Swing. Fand ich herrlich. Hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Auch nicht mal dieser Eingriff von 2.0 fand ich störend, weil das auch sehr schnell vom Ref wieder beendet wurde. Hat mir gefallen, das Match. Jetzt habe ich mich hier einfach vorgedrängelt.
Ist überhaupt nicht schlimm. Ich würde da auch soweit zustimmen. Es war eigentlich ganz cool. Ich musste so lachen, als dann beim Count, ich glaube beim Count nach draußen war das, bei 8 haben die Fans natürlich dann Ocho gechantet.
Auch Paul Turner war auch wirklich für den Moment so, nein, Leute, und musste sich das Lachen verkneifen, genau, und so grinsend mit dem Kopf geschüttelt und dann,
genau, und
Gott sei Dank, einfach weitergemacht.
Und beim Swing gab es dann auch den Ocho-Chant. Bei dem Swing muss man sagen, Leute, lernt mal an zu zählen, sucht euch einen Punkt aus, wo ihr anfangt mitzuzählen und nicht irgendwie dreimal beim gleichen Schwung oder so. Ja.
Ich glaube, die meisten gehen mittlerweile eher einfach nach Sekunden. Ja. Das ist auch das Einfache beim Swing.
Ja, aber ne, die haben dann halt irgendwie so dreimal oder sowas in der gleichen Umdrehung dann halt mitgezählt. Ja, so kann man den Count natürlich auch hochtreiben. Aber ist ja auch egal. Aber wie du schon sagst, das Finish fand ich auch sehr geil. Jericho, der einfach dann im Swing einfach aufgibt. Das, im Internet haben sie das auch so schön erklärt einfach, dass quasi Jericho seit dem Blood and Guts Angst hat vor diesem Swing, wo er ja auf dem Dach auch kurz geswingt wurde. Und seit dass das so sein kleines Kryptonit so quasi ist, dieser Swing. Und dann hat er halt natürlich einfach mega geil einfach im Schwung einfach abgeklopft. Das war so gut.
Du hast aber auch gemerkt, allein dadurch, wie schnell Claudio ihn losgelassen hat, die haben da schon ganz schön lange gezogen. Ja, der war dann auch erstmal so, durchatmen, das war scheiße anstrengend, mir ist schwindelig. Ich brauche mal eine Sekunde. Ja. Hat mal wieder ein Wasser? So, ja. Fand ich gut.
Tila, bitte.
Ich fand's auch richtig gut. Ich hatte nur ein eigenes Problem mit dem Match. 10 Minuten bevor ich's geguckt habe, wurde ich gespoilert.
Oh.
Vor allem von einer Person, die kein Ring of Honor oder AEW guckt, weil sie dann dieses Foto von Claudio mit seinem Titel von seinem Instagram-Profil in seiner Story geteilt hat. Ich freue mich für Claudio. Ja, du guckst kein Ring of Honor, spoiler mich nicht. Schmutz. Ich hab richtig geflucht. Wir waren halt im Auto, ich hab das gesehen, ich hab richtig geflucht. Kathi war direkt so, sorry, dass wir unterwegs sind, dass du gespoilert wurdest. Ich sag, ich hätte ja auch das Handy weglegen können.
Ja, und das Trent 7 Debüt bei AEW war für mich auch aus Versehen, weil ich Instagram geöffnet habe, weil ich ein Foto posten wollte. Und das Erste, was mir entgegenkommt, ist halt Trent 7's Debüt bei AEW, beim Feed. So, geil, freut mich.
Danach kannst du auch wieder
da schlafen. Da fällt mir ein, ich habe vergessen, dass ich vergessen Rampage zu gucken heute Morgen.
Ja, nee, ich, also, ohne, wenn ich das wegziehe, muss ich sagen, auch cooles Match. Und ihr habt auch alles schon gesagt. Die Dramatik stimmte, die Intensität stimmte. Und Claudio zu Recht Champion geworden, was jetzt sehr schön war, was ja auch zu Beginn des Matches war, wo Chris Jericho aus dem Ring gelaufen ist und Caprice Coleman zu Ian Riccoboni meinte, run.
Ja, stimmt.
Und die einmal durch die Halle gelaufen sind, weil Jerichos Ziel ist ja, sämtliche Ring of Honor Legenden und Offizielle auszuschalten, also auch Ian Riccoboni. Und der ist dann halt richtig gelaufen. Und dann im weiteren Verlauf des Matches dann so, was sagst du eigentlich zum Match? Ja, ich hab Kinder, der wollte mich angreifen.
Das war schon sehr gut. Auch am Kommentar haben sie es die ganze Zeit ja dann so, ja, Jericho, scheiße, wir hoffen, Claudio kann uns hier wieder retten.
Ja, das Ding ist, das Video von der letzten Aktion hat Jericho bei Insta gepostet. Und dann hat Riccoboni so geschrieben, ja, du warst ein super Champion, du hast uns noch am Leben gehalten, aber gut, dass du kein Champion mehr bist, Ring of Honor, Claudio freut, Ring of Honor freut sich auf Claudio, kam von Jericho und so, ey, fuck you.
Ja.
Und,
ja,
also,
genau. Bitte.
Fand ich gut, Claudio hat gewonnen, es kam Streamer, und alle sind glücklich.
Genau.
Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir eine neue Ära Ring of Honor mit eigenständigem Produkt sehen werden.
Ja, wir hatten's ja beide schon mal bei uns bei WhatsApp mit einer durchaus klareren Roster-Trennung. Klar, du kannst immer mal wieder einen Austausch haben, sich gegenseitig unterstützen und auffüllen. Aber du musst halt eine deutlichere Trennung haben und nicht... Der Ring of Honor World Champion ist mehr bei AEW Dynamite als bei Ring of Honor TV. So, und halt auch andersrum. Klar, wenn gerade ein Pay-Per-View ansteht, kannst du das immer mal mit einstreuen, dass Ring of Honor so ein bisschen Präsenz bei AEW zeigt, um halt gerade die Fans, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind, zu erinnern, hey, guck mal, wir haben übrigens auch noch ein anderes Produkt, da sind auch ganz viele coole Wrestler, da ist übrigens nächsten Sonntag ein Pay-Per-View, vielleicht kaufst du dir den mal, so nach dem Motto. Aber eine deutlichere Trennung wäre da wichtig.
Ja, das muss auch einfach kommen.
Damit auch für AEW, damit AEW mal wieder AEW ist.
Ja, korrekt.
Vor allem Rampage muss wieder zulegen. Das hat sie jetzt die letzten zwei Folgen und das merkst du auch sofort.
Ja, die hatten in letzter Zeit ja auch nicht so gute Quoten, glaube ich.
Nee. Das stimmt.
Ja, das wird alles wieder, ne? Also Leute prognostizieren ja jetzt schon den Tod von AEW, weil jetzt die Quoten wieder ein bisschen schlechter gewesen sind. Ja, genau. Ja, ich hoffe auch mal, dass es da jetzt irgendwie besser gibt. Es gab ja danach der Show noch den wieder so einen kleinen Media Scrum, wo er dann auch gesagt hat, ja, der Honor Club geht jetzt wieder an den Start. Und da werden in Zukunft dann auch die TV-Shows laufen, wenn dann welche an den Start gehen. Pay-Per-Views werden dann auch da erscheinen nach 90 Tagen. Also die müssen dann immer noch einzeln über Fight TV oder den Bleacher Report gekauft werden, je nachdem, ob du halt in den USA wohnst oder nicht. Und 90 Tage danach kommen die dann halt in den Honor Club. Für 9,99, das bleibt also so wie vorher.
Was ich aber sagen muss, für einen 10er, 4 Weeklies die Woche, solange die halt, wie gesagt, nicht nur eine Stunde gehen, sondern halt auch wirklich anderthalb bis zwei, finde ich das vollkommen fairer Preis. So ein Produkt muss ich halt auch irgendwie tragen. Inklusive
das komplette Archiv, was jetzt nach und nach nachgerüstet wird.
Stimmt.
Ist jetzt schon zum guten Teil online, ist immer noch ein bisschen fehlerhaft, aber ich denke mal, das wird jetzt noch nachgerüstet, immer mal wieder.
Ich hoffe, das ist
dafür
ja
auch, ein Zehner.
Das ist wahrscheinlich ja auch das, was die Leute eher interessiert als das aktuelle Produkt wahrscheinlich.
Du, ich sehe da auch was wir dann auch irgendwann in Zukunft machen, also.
Ja, gerne. Die Sache ist ja auch, es gibt ja diese ganz, also viele Ring of Honor Events gibt es ja teilweise gar nicht irgendwie zum Streamen, sondern vielleicht nur dann auf DVD oder sowas halt von früher oder sowas halt. Und dann ist schon ganz gut, wenn man da auch wirklich eine VOD-Library hat.
Vielleicht kann man auch zum Beispiel...
Ich muss mal wieder Tape traden.
Ja, ja.
Vielleicht kann man ja auch zum Beispiel ein AEW damit hinzufügen, die alten Dynamites und so weiter, die man halt schon da problemlos veröffentlichen kann, ohne dass TNT bzw. Turner sagt, ey Leute, nee.
Ja, das weiß ich nicht, wie da die Rechtslage ist, wie man das machen darf oder sowas, aber das ist ja bestimmt irgendwas, was man klären kann und worüber man reden kann.
Ja. Überhaupt, dass man halt ein Archiv hat. Das kann ja halt ruhig sein, dass es zwei Jahre später kommen darf erst. Aber dass du halt einfach auch da ein Archiv aufbaust, wäre vielleicht nicht schlecht.
Ja, angeblich soll ja auch New Japan Strong und die New Japan US-Shows dort ihr Zuhause finden. Das ist ja,
warum
dann,
nicht?
Das ist ja dann sogar ein noch besseres Angebot für einen Zehner. Also, warum nicht? Die haben ja an für sich auch keinen Spot halt außer New Japan World und die New Japan US-Pay-Per-Views musst du ja sogar auch über Fight kaufen. Also warum nicht? Und ich glaube, Dieter hat es im Off auch schon gesagt, man wartet dann noch, oder eben in der Aufnahme, glaube ich, auch sogar schon, man wartet wohl noch bis Wrestle Kingdom, weil danach soll man wohl auch was announcen, weil New Japan da wohl irgendwie ein bisschen auch noch mit drin hängen soll oder was auch immer.
Was ja durch die New Japan Strong Sache auch logisch ist.
Ja. Und dann ist es doch ganz gut. Und dann kann man hoffentlich dann auch im nächsten Jahr dann announcen, dass man wieder TV-Tapings macht.
Ja, also das wäre wichtig.
Das ist halt das Wichtigste, um halt diese Trennung auch wirklich zu vollziehen, dass man halt auch eine eigene TV-Show hat, damit man halt auch nicht nur alle drei Monate oder sowas halt ein Pay-Per-View hat oder einmal im Quartal oder wann auch immer, sondern dass du halt auch für die ganzen Leute halt eine TV-Show hast, die dann halt im besten Fall wöchentlich halt läuft.
Definitiv, am besten sagst du halt nicht nur von wegen hier, New Japan Strong kommt übrigens auch zum Honor Club, sondern sagst halt auch von wegen so, ey, und übrigens, dann und dann geht's los mit Ring of Honor, dass du halt direkt auch ein Datum ankündigst, dann ist die erste Weekly Television Internet Pipapo Episode draußen.
Ja. Ja, das ist halt ganz, also das ist das der erste Schritt, den sie jetzt auf jeden Fall tun müssen, halt für diese klare Trennung, weil diese Trennung bringt halt nichts, wenn halt Ring of Honor keine Show hat, ne?
Ja. Und eigentlich so lange auf ein Release-Datum warten lassen, wie jetzt beim AEW-Game. Kannst du schon seit 8 Jahren vorbestellen, aber hast immer noch kein Datum, außer coming soon. Ja, gib mir doch mal wenigstens zumindest schon mal ein grobes Datum. Sag mir Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, irgendwas.
Während der Eiszeit.
Ja. Stattdessen machen sie es einfach lieber wie bei Portkey Games und verschieben Hogwarts Legacy nochmal.
Ach was.
Auf wann haben sie es jetzt verschoben?
Auf April.
Ich will ja Spiel spielen.
Nochmal zwei Monate.
Ja, eigentlich hieß es ja, glaube ich...
Das wäre an meinem Geburtstag rausgekommen, die Ficker.
Naja, hieß ja erst Februar und jetzt haben sie, heute haben sie einen Tweet gemacht, kommt 4. April oder sowas.
Ja, und von kurz danach kommt auch, am 19.04. kommt auch ein Horizon Forbidden West DLC.
Tja.
Oder sowas ähnliches. Gab nur bisher nur so einen Announcement-Trailer. Leute.
Naja,
aber gut, lieber habe ich ein fertiges, geiles Spiel als, einen früheren Release.
Ja, und April ist ja jetzt auch nicht mehr so weit, also ist okay.
Ja.
Nur um 2 Monate verschoben, also das können wir noch verkraften, glaube ich.
Na, ein zweites Cyberpunk wollen wir alle nicht.
Also. Nee.
Definitiv nicht. Aber sie sollen dann nochmal auch, können sie auch gerne nochmal ein paar Collector-Boxen rausholen und mir vorher Bescheid geben. Ich will nämlich eine haben.
Natürlich willst du eine haben.
Ja, es ist Harry Potter, verdammt. Egal, wir sprechen, das ist hier ein Wrestling-Podcast und kein Videospiel-Podcast.
Das ist korrekt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch viel zu sagen gibt. Die Show hat dann halt geendet mit dem feiernden Claudio und Wheeler Utah kam dann auch hinzu. Ja, ich glaube, mehr braucht man dazu jetzt gar nicht sagen. Wir haben jetzt noch ein bisschen über die Zukunft und so gesprochen, was da so kommen hoffentlich kann. Aber ja, alles andere müssen wir abwarten. Und ja, nächste Woche ist Weihnachten, liebe Leute. Ist doch auch schön.
Genau.
Und ja, vielen Dank für alle, die eingeschaltet haben, reingehört haben, so. Und alles Gute und wir hören uns das nächste Mal hier im Catch Club. Tschüss.
So tun wir das. Tschüss.
Haut rein. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.